Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in eine der faszinierendsten Epochen der Geschichte.
Genau. Wir sprechen über Wikinger. Die gefürchteten Nordmänner, die vom 8. bis ins 11. Jahrhundert Mitteleuropa in Atem gehalten haben. 3 Jahrhunderte voller
Raubzüge, Plünderungen und absolute Dominanz auf dem Meer.
Sehe ich da Begeisterung?
Und wie? Als ich das Thema gesehen habe, dachte ich sofort, oh ja. Wikinger sind einfach überall präsent, oder? In Serien, Filmen, Games, auf jedem zweiten Mittelaltermarkt.
Absolut. Aber genau da beginnt auch das Problem.
Wie meinst du das?
Naja, wenn du spontan an Wikinger denkst, was siehst du vor dir?
Oh, da habe ich ein klares Bild. Große, bärtige Kerle mit Äxten, massiven Schilden, lange Schiffe mit Drachenköpfen und natürlich diese ikonischen Helme mit den
Hörnern?
Genau, die Hörner. Links und rechts am Helm, schön dramatisch.
Tja, da muss ich dich leider direkt enttäuschen.
Was? Nein.
Doch. Gehörnte Helme sind ein Mythos. Die gab es bei den Wikingern nicht.
Warte, wirklich? Aber die sieht man doch überall. Das wirft mein ganzes Weltbild durcheinander.
Willkommen im Club der Enttäuschten.
Aber warum denken dann alle, die hätten Hörner getragen?
Das kam vor allem durch die romantische Kunst des 19. Jahrhunderts.
Und Hollywood.
Genau. Wagner, Operen, später Filme. Dramatisch, imposant, aber totale Fiktion. Echte Wikingerhelme waren praktisch. Einfache Formen aus Eisen, manchmal mit Nasenschutz.
Macht auch mehr Sinn, oder? Hörner wären im Kampf total unpraktisch.
Exakt. Stell dir vor, ein Schwerthieb bleibt an den Hörnern hängen. Schwupps, Helm verdreht, im schlimmsten Fall weg und dein Kopf ist ungeschützt. Die Wikinger waren wild, aber nicht dumm.
Okay, Klischee Nummer 1 zerstört. Was noch?
Das größte Klischee ist wahrscheinlich, wie sage ich das, diese Vorstellung von der reinen Barbarenhorde. Als wären das nur mordlustige Plünderer gewesen.
Waren sie denn keine Barbaren? Ich meine, plündern, Städte überfallen?
Klar, das gehörte dazu. Von 793 mit dem Überfall auf Lindisfarne bis ins 11. Jahrhundert haben sie
vor allem die Küsten und Flüsse Europas terrorisiert. Die Quellen sind eindeutig. Furcht und Schrecken 3 Jahrhunderte lang.
Stimmt. Aber, und das ist das Spannende, das war nicht die ganze Wahrheit. Nicht mal die Hälfte.
Sondern?
Viele Nordmänner waren Händler. Sie brachten Bernstein, Felle, Walross-Elfenbein mit und tauschten die gegen Edelmetalle, Stoffe, Gewürze und hochwertige fränkische Waffen, besonders die berühmten Ulfbert-Schwerter. Ihre Handelsrouten reichten bis Konstantinopel, bis ans Schwarze Meer.
Wow, also nicht nur plündernde Horden.
Genau, manche kamen als Räuber, andere als Kaufleute. Und viele waren wahrscheinlich beides, je nachdem, was sich besser rechnete.
Flexibel bleiben.
So könnte man es nennen. Raubzug im Frühsommer, Handelsreise im Herbst.
Das ist ein völlig anderes Bild als diese gehörnte Helme- und Chaosgeschichte.
Exakt darum geht's heute. Wir schauen hinter die Klischees.
Und ich will wissen, warum haben sie überhaupt angefangen zu plündern?
Das klären wir gleich. Spoiler, es hatte handfeste Gründe. Und die haben wenig mit barbarischer Natur zu tun.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Also, bevor wir zu den Gründen kommen, lass uns erstmal klären, wer waren diese Wikinger eigentlich?
Gute Frage. Ich meine, wir benutzen das Wort so selbstverständlich, aber woher kommt Wikinger überhaupt?
Der Ursprung ist tatsächlich nicht hundertprozentig geklärt. Die wahrscheinlichste Theorie ist, dass der Begriff aus der alten nordischen Sprache stammt, von dem Wort Wikinger.
Und was heißt das?
Räuber oder Seekrieger. Ziemlich direkt, oder?
Passt zum Image.
Es gibt aber auch eine andere Theorie. Möglicherweise kommt der Begriff vom Lateinischen.
Lateinisch? Bei Nordmännern?
Ja, witzig, oder? Vicus heißt eigentlich Siedlung oder Dorf, nicht Seefahrer. Die Verbindung zu Wikinger über Altenglisch Wik ist, naja, eher spekulativ. Die etablierte Theorie ist und bleibt Wikinger aus dem Altnordischen. Seekrieger oder jemand auf Kaperfahrt.
Interessant. Zwei völlig verschiedene Bedeutungen.
Genau. Räuber auf der einen Seite, Händler auf der anderen. Passt eigentlich perfekt zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Die Wikinger waren beides.
Aber haben die sich selbst so genannt?
Nein, nicht als Volk. Der Begriff Wikinger selbst kommt zwar in Quellen vor. Viking bedeutete eher sowas wie auf Raubzug gehen. Aber als ethnische Selbstbezeichnung Fehlanzeige. Sie sahen sich selbst eher als Dänen, Norweger, Schweden, eben Nordmänner.
Aha. Also ist Wikinger eigentlich eine Fremdbezeichnung?
Exakt. So wie wir heute von den Wikingern sprechen. Das ist unsere Perspektive von außen. Für sie selbst waren sie einfach Männer aus dem Norden.
Das verändert nochmal die Perspektive, oder? Wikinger als Begriff kommt vielleicht von denen, die überfallen wurden.
Sehr wahrscheinlich. Die Opfer haben die Täter benannt. Und dieser Name ist geblieben.
Und wann fing das alles an? Wann wurde aus Nordmännern plötzlich
eine Bedrohung für ganz Europa? Juni 793. Lindisfarne.
Was ist Lindisfarne?
Ein Kloster in Northumberland, England. Es war der erste große Überfall, der schriftlich belegt ist. Die Nordmänner kamen mit ihren Schiffen, überfielen das Kloster, plünderten alles. Dieser Angriff hinterließ in ganz England Angst und Schrecken.
Aber warum ausgerechnet ein Kloster? Die waren doch friedlich.
Genau deshalb. Klöster waren reich. Schätze, Gold, Silber, wertvolle Bücher. Aber sie waren meist schlecht verteidigt. Die Mönche selbst trugen keine Waffen. Das waren perfekte Ziele.
Oh, das ist ziemlich kaltblütig kalkuliert.
Ja, die Nordmänner waren keine unorganisierten Barbaren. Sie wussten genau, wo es sich lohnte.
Und nach Lindisfarne ging's los?
In den nächsten drei Jahrhunderten weiteten sie ihre Beutezüge immer weiter nach Süden aus. Aber hier kommt noch was Wichtiges.
Was?
Die Wikinger waren keine einheitliche Gruppe.
Wie meinst du das?
Es waren verschiedene Völker aus dem Norden. Dänen, Schweden, Norweger. Alle aus verschiedenen skandinavischen Ländern. Vom späten 8. bis ins 11. Jahrhundert kamen sie nach Mitteleuropa. Aber als Wikinger wurden sie alle zusammengefasst.
Also haben wir nachträglich alle unter einen Begriff gepackt.
Genau. Für uns sind das die Wikinger. Aber in Wirklichkeit waren das unterschiedliche Völker mit unterschiedlichen Herkunftsorten, teilweise sogar unterschiedlichen Zielen.
Unterschiedliche Ziele?
Die Dänen konzentrierten sich auf Frankreich und Südengland. Die Norweger gingen nach Nordengland, Irland, Island, Grönland. Und die Schweden nutzten die Flüsse in Osteuropa, um bis ans Schwarze Meer vorzudringen.
Schwarzes Meer? Das ist ja enorm weit.
Und einige sind sogar bis nach Nordamerika gekommen. Vinland. Vermutlich ein Teil des heutigen Kanada oder Nordostamerika.
Wahnsinn! Das ist ein komplett anderes Bild als diese Horde wilder Barbaren.
Es waren Seeleute erfahrene Seefahrer, die über das Meer reisten, um Beute zu machen, ja, aber auch um neue Siedlungsplätze zu finden, um zu handeln, um zu erkunden.
Also nicht nur Räuber, sondern auch Entdecker, Siedler?
Genau. Und das macht die Geschichte so viel komplexer und interessanter.
Aber was hat sie dazu gebracht? Was war der Auslöser?
Bevor wir zu den Gründen kommen, lass uns erstmal das Ausmaß begreifen. Die geografische Reichweite ist absolut beeindruckend.
Wie weit kamen sie denn?
Vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, drei volle Jahrhunderte, machten die Nordmänner praktisch ganz Mitteleuropa unsicher. Aber es war nicht chaotisch. Die verschiedenen Gruppen hatten unterschiedliche Zielgebiete.
Also eine Art Aufgabenteilung.
Nicht abgesprochen, aber in der Praxis ja. Die Dänen konzentrierten sich hauptsächlich auf die Küsten von Frankreich und Südengland.
Das ist geografisch nah, macht Sinn.
Genau. Die Norweger hingegen zogen weiter nach Norden und Westen. Nordengland, Irland und dann raus auf den Atlantik. Island, Grönland.
Grönland? Das ist schon extrem weit.
Und die Schweden nutzten eine komplett andere Route. Sie fuhren die Flüsse in Osteuropa hoch.
Die Flüsse?
Ja, das war genial. Während die anderen übers offene Meer fuhren, nutzten die Schweden Flüsse wie die Wolga. Damit kamen sie bis ans Schwarze Meer, bis nach Konstantinopel.
Das ist, wie weit ist das? Tausende Kilometer?
Mehrere tausend Kilometer, ja. Von Schweden aus durch Russland bis ans Schwarze Meer. Unglaubliche Strecken.
Moment, du sagtest Konstantinopel. Das war doch...
Das heutige Istanbul, genau. Das Byzantinische Reich. Und einige Wikinger trieben Handel bis nach Konstantinopel und sogar bis Bagdad. Ihre Waren erreichten über arabische und byzantinische Händler sogar Nordafrika.
Nordafrika?
Die Handelsrouten der Wikinger reichten von großen städtischen Handelszentren bis in ländliche Gebiete, aus denen natürliche Ressourcen stammten. Felle, Holz, Sklaven. Alles wurde gehandelt.
Das ist ein völlig anderes Bild als diese plündernde Horde. Das sind organisierte Handelsnetzwerke.
Absolut. Und jetzt kommt's. Einige Nordmänner sind sogar bis...
Wie weit?
Bis nach Nordamerika.
Was?
Vinland. Vermutlich ein Teil des heutigen Kanada oder der Nordostküste Amerikas.
Oh, das ist ja Jahrhunderte vor Kolumbus.
Genau. Die Wikinger waren die ersten Europäer, die nachweislich nach Nordamerika kamen. Um das Jahrtausend. Lange vor den großen Entdeckungsreisen der Spanier.
Das wird in der Schule kaum erwähnt.
Leider. Aber die archäologischen Belege sind eindeutig. Lons-o-Meadows in Neufundland, da gibt es eine wikingerzeitliche Siedlung.
Aber wie haben die das geschafft? Mit ihren Schiffen über den...
Atlantik? Das waren die Langschiffe.
Die mit den Drachenköpfen?
Exakt. Diese Schiffe waren revolutionär. Flacher Rumpf, geringer Tiefgang. Damit konnten sie in seichtem Wasser fahren, Flüsse hochfahren, aber auch das offene Meer bewältigen. Gleichzeitig schnell und wendig.
Also die perfekte Technologie für ihre Zwecke.
Genau. Ohne diese Schiffe wäre die gesamte Expansion unmöglich gewesen. Sie konnten überraschend auftauchen, schnell angreifen und genauso schnell wieder verschwinden.
Hit and run.
Präzise Strategie. Und nicht nur für Raubzüge, auch für Handel. Dieselben Schiffe, die zur Plünderung genutzt wurden, transportierten auch Handelswaren.
Womit handelten sie denn?
Nach Süden brachten sie aus ihrer Heimat Bernstein, Felle, Tierhäute, Sklaven. Zurück nahmen sie Edelmetalle, Stoffe, hochwertige Waffen aus dem Frankenreich. Die berühmten Ulfbert-Schwerter zum Beispiel, Kettenhemden, Gewürze, alles, was im Norden selten und wertvoll war.
Also echte Fernhändler.
Absolut. Die Handelsrouten reichten bis hinunter zu den Häfen in Italien und Spanien. Mittelmeer waren, kamen so in den hohen Norden.
Das ist ein globales Netzwerk für das 9. Jahrhundert.
Von Nordamerika im Westen über Island, Grönland, Skandinavien, England, Frankreich, Spanien, Italien bis nach Konstantinopel, Nordafrika und den Nahen Osten im Osten.
Das ist verrückt.
3 Jahrhunderte lang gehörten die Wikinger zu den führenden Seefahrern Europas. Insbesondere im Norden setzten sie Maßstäbe.
Aber wie hat das angefangen? Warum sind arme Bauern aus dem Norden plötzlich zu diesen globalen Akteuren geworden?
Das ist die entscheidende Frage. Und die Antwort liegt in den Lebensbedingungen in Skandinavien selbst. Also die Antwort liegt in Skandinavien selbst. In den Lebensbedingungen dort.
Wie meinst du das?
Die meisten Menschen im Norden lebten als Bauern. Einfache Landwirtschaft, kleine Höfe. Und die Arbeit war im Norden noch viel mühsamer als in Mittel- oder Südeuropa.
Wegen des Klimas?
Genau. Kürzere Wachstumsperioden, härtere Winter, karger Boden. Viele Nordmänner, vor allem einfache Bauern, hatten es echt hart. Aber es gab auch wohlhabendere Händler und Häuptlinge, also eine gewisse soziale Bandbreite.
Also ging es nicht um Abenteuerlust, sondern um
blanke Not. Viele dieser Männer hatten Familien zu ernähren und die Erträge reichten oft kaum
für das eigene Überleben.
Exakt. Und dann kamen im Frühmittelalter Händler und andere Seefahrer mit Geschichten zurück in den Norden.
Was für Geschichten?
Berichte über reiche Städte im Süden. Klöster voller Gold und Silber. Hafenstädte mit Waren aus aller Welt. Und das Beste aus Sicht der Nordmänner, schlecht gesichert.
Oh, das weckte Hoffnung.
Genau, die Hoffnung auf ein besseres Leben. Stell dir vor, du schuftest dich ab auf einem kargen Hof, deine Familie hungert im Winter und dann hörst du von Reichtümern, die nur eine Schiffsreise entfernt sind.
Das ist also ähnlich wie heute wirtschaftliche Migration, oder? Menschen verlassen ihre Heimat, weil sie woanders bessere Chancen sehen.
Guter Vergleich. Der große Unterschied ist natürlich die Methode.
Aber warum Raubzüge? Warum nicht einfach Handel?
Viele haben gehandelt, das kommt gleich noch. Aber für Raubzüge gab es einen praktischen Grund. Die Nordmänner hatten bereits die nötigen Ressourcen.
Die Schiffe?
Die Schiffe und die Erfahrung. Sie waren seit Generationen Seefahrer. Über die Langschiffe verfügten sie ohnehin. Diese Männer wussten, wie man navigiert, wie man sich auf dem Meer bewegt.
Also hatten sie die Mittel und das Know-how.
Genau. Und schnell fanden sich Männer, die bereit waren, das Risiko einzugehen. Sie begaben sich auf ihren Schiffen Richtung Süden.
Und dann?
Die ersten Raubzüge waren, wie sage ich das, unglaublich erfolgreich. Mit ihren Schwertern und Äxten überfielen sie Küstenstädte und Klöster, erbeuteten Schätze. Und das sprach sich rum.
Aber war das nicht
moralisch fragwürdig? Natürlich.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Ich meine, oh, ich verstehe. Also war es eher Verzweiflung als pure Gier?
Beides wahrscheinlich. Die ersten, die loszogen, waren wohl verzweifelte Männer, die ihre Familien ernähren wollten. Aber als der Erfolg sich herumsprach, kamen sicher auch andere Motive dazu.
Das macht es nicht besser für die Opfer.
Absolut nicht. Die Nordmänner waren zu Recht gefürchtet. Wild und grausam fielen sie über Städte her, plünderten Schätze, nahmen Menschen gefangen als Sklaven. Das waren brutale Überfälle.
Aber du sagst, nicht alle waren so?
Das ist der entscheidende Punkt. Diese ersten erfolgreichen Raubzüge zeigten, im Süden gibt es Reichtum. Aber nicht jeder entschied sich für Gewalt. Zahlreiche nordische Seefahrer wurden Händler. Sie brachten Waren aus ihrer Heimat mit und tauschten sie friedlich.
Also gab es eine Wahl.
Es gab verschiedene Wege, der Armut zu entkommen. Manche wählten den Raubzug, andere den Handel, wieder andere beides. Je nachdem, was sich bot.
Das ist deutlich komplexer, als ich dachte.
Geschichte ist immer komplexer als das einfache Narrativ. Wir können verstehen, warum sie es taten, ohne die Gewalt zu rechtfertigen.
Und aus dieser verzweifelten Ausgangslage wurde dann dieses riesige Handelsnetzwerk?
Genau. Und hier wird es wirklich spannend. Denn nicht alle Menschen aus dem Norden verdienten sich ihren Unterhalt durch Gewalt.
Sondern?
Zahlreiche nordische Seefahrer waren Händler. Sie machten ihre Geschäfte durch Tausch, völlig friedlich.
Was handelten sie denn?
Sie brachten aus ihrer Heimat Bernstein, Felle, Tierhäute, Walross-Elfenbein und auch Sklaven. Und tauschten diese gegen
Edelmetalle?
Edelmetalle, Stoffe, Rüstungen, Gewürze, alles, was im Norden selten und wertvoll war.
Also gab es parallel zu den Raubzügen funktionierende Handelsbeziehungen.
Absolut. Silber, Seide, Glas, Wein, Schmuck. Diese Waren kamen durch Handel in den Norden. Manche Seefahrer waren Räuber und Händler gleichzeitig, je nach Gelegenheit.
Das erklärt auch die Handelsrouten bis Konstantinopel.
Genau. Und jetzt kommt ein Aspekt, der oft übersehen wird. Die Rolle der Frauen.
Oh ja.
Obwohl die Wikinger als wahre Machos galten, was sie wahrscheinlich auch waren, führten zu Hause ihre Frauen das Regiment.
Ernsthaft?
Ja, da die Männer oft monatelang auf Beutezug oder Handelsreise waren,
hatten die Frauen in ihrer Heimat großen Einfluss.
Sie verwalteten das erbeutete Vermögen, führten die Haushalte, trafen Entscheidungen. Wikingerfrauen hatten mehr Freiheit und Autonomie als viele andere Frauen ihrer Zeit.
Das ist ein Bild, das man selten sieht. Im Lab spielen wir oft Schildmeiden, aber
da wird's historisch kompliziert.
Wieso?
Die Geschichten über Schildmeiden, also Kriegerinnen, sind bekannt. Aber die historische Genauigkeit ist umstritten. Was aber eindeutig belegt ist, Frauen konnten Eigentum besitzen, erben und fungierten als Oberhaupt des Haushalts in Abwesenheit ihrer Männer.
Also echte wirtschaftliche und soziale Macht.
Wichtige wirtschaftliche, rechtliche und soziale Positionen innerhalb der Gemeinschaft. Das war für die damalige Zeit außergewöhnlich.
Macht das Wikingerbild noch mal komplexer. Nicht nur Räuber versus Händler, sondern auch Geschlechterrollen, die fortschrittlicher waren als gedacht.
Du lernst.
Aber es gab doch auch eine dunkle Seite beim Handel, oder? Ich meine
Sklaven.
Ja.
Das gehört zur Wahrheit dazu. Auch Sklaven gehörten zur Handelsware. Die Wikinger nahmen während ihrer Beutezüge zahlreiche Menschen gefangen und verkauften sie anschließend bis in den vorderen Orient.
Das ist grausam.
Absolut. Sklavenhandel war damals verbreitet, aber das macht es nicht weniger brutal. Menschen als Ware, das ist eine der dunkelsten Seiten dieser Geschichte.
Also haben wir jetzt, wie fasse ich das zusammen, Bauern aus Not, Räuber aus Verzweiflung oder Gier, Händler mit weitreichenden Netzwerken, Sklavenhändler und Frauen mit mehr Macht als erwartet?
Genau. Und noch was. Die Wikinger waren nicht die ungepflegten Barbaren, wie oft dargestellt.
Nein.
Sie legten großen Wert auf Hygiene. Kämme aus Knochen und Geweih gehörten zur Standardausrüstung. Und es gibt sogar Hinweise auf einen wöchentlichen Badetag. Laugardagr heißt der Samstag, wörtlich Badetag. Die Männer trugen sorgfältig gepflegte Haare und Bärte.
Also eitel?
Man könnte sagen, sie hatten Stil. Männer waren im Schnitt etwa 170 bis 172 Zentimeter groß, für die damalige Zeit durchaus stattlich.
Das ist relativ normal für die Zeit.
Genau. Was die Ausrüstung angeht, in Kämpfen nutzten privilegierte Wikinger Schwerter und Kettenhemden. Die waren teuer, eine echte Investition.
Und die normalen Bauern?
Die griffen auf günstigere Waffen zurück, Äxte, Sachsen und andere Klingenwaffen. Die waren speziell für den Kampf gefertigt, nur eben erschwinglicher als Schwerter.
Also soziale Unterschiede auch bei der Ausrüstung.
Absolut. Bei Battle Merchant sieht man das gut.
Die Unterschiede?
Die Bandbreite. Von einfachen Äxten bis zu aufwendig gearbeiteten Schwertern. Historisch korrekte Helme ohne Hörner. Verschiedene Rüstungen. Kleidung für beide Geschlechter.
Es war also eine vielschichtige Gesellschaft.
Mit all ihren Widersprüchen. Grausam in der Gewalt, innovativ im Handel, fortschrittlich in manchen sozialen Strukturen, brutal im Sklavenhandel. Aber alle guten oder in diesem Fall komplexen Geschichten haben ein Ende.
Wann endete die Wikingerzeit?
Im 11. Jahrhundert. Es war ein schleichender Prozess, kein plötzliches Ereignis. Mehrere Faktoren spielten zusammen.
Welche?
Erstens, die übrigen Länder Europas stärkten ihre Seefahrt. Die Wikinger hatten nicht mehr die technologische Überlegenheit, die sie jahrhundertelang dominieren ließ.
Ah, die anderen holten auf.
Genau. Und zweitens, und das war vielleicht noch wichtiger, die zunehmende Christianisierung des Nordens.
Inwiefern?
Die Christianisierung führte zu Veränderungen in den religiösen Überzeugungen und Praktiken. Das beeinflusste die gesellschaftlichen Normen und Werte grundlegend. Zudem wurden in Skandinavien zentralisierte Königreiche etabliert.
Also politische Vereinigung?
Ja, solche zentralisierten Königreiche entstanden über Jahrhunderte. Harald Schönhaar zum Beispiel hatte Norwegen bereits in der Schlacht am Hafersfjord um 872 geeint, also recht früh in der Wikingerzeit. Später war die Schlacht von Stiklestad 1030 ein wichtiger Wendepunkt. Der Tod von Olaf dem Heiligen festigte die Christianisierung und markierte das Ende der heidnischen Ära. Als eigentliches Ende der Wikingerzeit gilt meist eher 1066 mit Stamford Bridge und Hastings.
Und die einstigen Kriege?
Wurden immer friedlicher, sesshafter. Steinkirchen wurden gebaut statt Holzgebäuden. Ein Symbol für den Übergang von traditionellen Glaubensvorstellungen zum Christentum.
Aber 1066, Hastings, das war doch...
Das symbolische Ende. Im September 1066 wurde der norwegische König Harald Hardrada in der Schlacht von Stamford Bridge besiegt. Nur Wochen später, im Oktober, landete Wilhelm der Eroberer in Südengland. Selbst ein Normanne. Also Nachfahre von Wikingern.
Und wurde Wilhelm I. König von England.
Genau. Und als König baute er Burgen und verteidigte die Küste. Besonders nach dem dänischen Invasionsversuch von 1069-70. Aber der Rückgang der Wikingerzüge hatte eigentlich schon vorher eingesetzt.
Das ist... Also war es eine Kombination aus äußerem Druck und innerem Wandel.
Perfekt zusammengefasst. Die Wikingerzeit endete nicht mit einem Knall, sondern durch Integration und Transformation.
Und ihr Erbe?
Tiefgreifend und anhaltend. Sie beeinflussten Sprachen. Im Englischen gibt es zahlreiche Worte nordischen Ursprungs. Sie brachten landwirtschaftliche Techniken, hinterließen Kunst und Architektur. Rechtliche Konzepte wie das Ting, eine Versammlung freier Männer zur Entscheidungsfindung.
Das klingt demokratisch.
Für die Zeit absolut fortschrittlich. Und heute?
Heute leben sie weiter. In LARP, Reenactment, in Geschichten und Festivals. Wir alle tragen ein Stück dieses Erbes.
Und das bringt uns zurück zum Anfang. Erinnerst du dich? Gehörnte Helme, plündernde Horden, das Hollywood-Klischee?
Das war... Wie lange ist das her? Vor einer halben Stunde? Und jetzt haben wir ein komplett anderes Bild.
Händler und Räuber, Entdecker und Siedler, Frauen mit Macht, innovative Seefahrer, brutal und fortschrittlich zugleich. Die Wikinger waren keine einfache Geschichte. Sie waren Menschen mit all ihren Widersprüchen.
Das ist Geschichte, wie sie sein sollte. Komplex und ehrlich.
Wenn euch das Thema fasziniert hat, bei Battle Merchant findet ihr historisch korrekte Ausrüstung für authentische Darstellungen. Helme ohne Hörner, Waffen, Kleidung für Wikinger Reenactment.
Und auf dem Battle Merchant Blog gibt es noch viele weitere spannende Themen für historisch interessierte Hörer. Von Rittern über Kelten bis zu verschiedenen Epochen. Da ist für jeden was dabei.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.